herzlich willkommen auf meinem Podcast Du Design ist eine Entscheidung. Ich habe heute einen so spannenden Gast mitgebracht, Eva Schulte-Austum. Sie ist tatsächlich Expertin für Vertrauen. Ich werfe das mal als Überschrift so rein. Sie ist Wirtschaftspsychologin, Business Coach und Deutschlands Vertrauensexpertin Nummer 1, so sagt ARD, ZDF, WDR. Sie berät Unternehmen zum Thema Führung, Change Management und New Work. Als Organisationsberaterin hilft sie Unternehmen, eine Vertrauenskultur zu etablieren, in der Mitarbeiter gerne arbeiten, freiwillig Verantwortung übernehmen und Veränderung aktiv gestalten. Mit unterhaltsamen Seminaren und inspirierenden Vorträgen live und digital begeistert sie regelmäßig ihr Publikum. So, das war jetzt mal der offizielle Teil vorweg, liebe Eva. Ich freue mich so. Einmal, dass uns der Zufall so zusammengewürfelt hat, noch gar nicht so lange her. Und wir haben das Gefühl, wir haben schon so viel von uns erfahren, von uns gegenseitig. Und Vertrauen kann jeder, heißt dein Buch. Und ich habe es mit so viel Begeisterung gelesen. Und du hast mir da so die Augen geöffnet, was eigentlich alles dazugehört. Also, wie geht das? Also, wie bist du auf die Idee gekommen? Was, wofür ist das alles der Schlüssel? Was verändert sich im Leben? Also, da sind ja so viele Fragen. Und ich hoffe, ich unterbreche dich nicht, sondern ich möchte dich erzählen lassen. Was ist deine Reise? Wie ist sie gewesen? Und wie kannst du Unternehmen, aber den Menschen einzeln helfen, wieder Vertrauen zu haben?
Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Und ich persönlich, ich glaube ja nicht an Zufälle. Ich glaube, das Leben hatte einen Plan und hat es darauf angelegt, dass wir uns in einem sehr schönen Hotel morgens beim Frühstück nochmal begegnen.
Ja, das Gefühl hatte ich aber auch. Das passt alles so cool und jetzt sitzen wir zusammen bei meinem Esstisch und jetzt geht's los.
Also wie bin ich auf das Thema Vertrauen gekommen? Vielleicht mal ganz kurz, wie wird man eigentlich Vertrauensexpertin? Und dann erzähle ich gerne, wie bin ich drauf gekommen. Das ist ja jetzt kein Beruf, den man im Berufsinformationszentrum findet und kein Ausbildungsberuf. Ich habe Vertrauen international erforscht. Ich bin in insgesamt 9 Ländern unterwegs gewesen und habe über 350 Menschen interviewt zum Thema Vertrauen. Darunter führende Vertrauensforscher, Experten aus Politik, aus Wirtschaft, aber eben auch aus den Medien und auch Menschen wie dich und wie mich. Weil jeder von uns hat ja seine eigene Geschichte zu vertrauen.
Wohl wahr.
Und was ich ganz spannend finde, ich hatte eine ganze Menge Fragen, mit denen ich losgezogen bin. Und ich habe Antworten gefunden, ziemlich viele Antworten.
Ja.
Und so ab dem 70., dem 80. Interview merkte ich plötzlich, dass diese Antworten sich in Teilen überschneiden. Und je mehr Interviews ich geführt habe und die Dinge ausgewertet, desto mehr konnte ich eben auch sehen, es scheinen, heute weiß ich, es sind ganz allgemeine Dinge, die uns gute, vertrauensvolle Beziehungen führen lassen. Und zwar international. Egal, ob in Kanada, den USA, in Schweden, der Schweiz oder hier in Deutschland. Und vielleicht für diejenigen von uns, die reisebegeistert sind, ich war in den Ländern der Erde, in denen Menschen ein besonders hohes zwischenmenschliches Vertrauen haben.
Ja, das hat mich ein bisschen neidisch werden lassen, als ich das gelesen habe, ja.
Also ich finde immer, Reisen ist die schönste Art, Geld auszugeben und trotzdem reicher zurückzukommen. Weil wir unglaublich viel über die Welt lernen, über andere Menschen, aber eben auch über uns. Und ich fand es total sinnvoll, nachdem ich sehr, sehr viele Studien über 15 Jahre habe ich Vertrauen studiert, also all das, was mir zum Thema Vertrauen in die Finger floss, Studien gelesen, Bücher gelesen, aber es gab zum Thema Vertrauen einfach sehr wenig. Je mehr ich gelesen habe, desto mehr Fragen hatte ich. Und irgendwann habe ich beschlossen, okay, wenn ich jetzt so viele Fragen habe, auf die mir keiner eine Antwort geben kann, dann mache ich mich einfach selbst auf die Reise. Und dann habe ich das gemacht, für das mich alle für total bescheuert erklärt haben. Ich habe nämlich meinen Job gekündigt, eine Führungsposition aufgegeben, meine Wohnung aufgegeben, alle Möbel verkauft. Mein Hab und Gut passte noch in 2 Koffer und einen Karton. Und ich habe dann 2 Koffer, davon einen bei meinen Eltern untergestellt, samt Karton und einen genommen und bin losgezogen, um international eben Vertrauen zu erforschen.
Großartig.
Und die Länder, in denen ich war, das waren zum Beispiel Vietnam,
ja,
Kanada, die USA, noch vor Trump, Schweden, die Schweiz, Dänemark, Norwegen, Niederlande und eben auch hier in Deutschland. Und ich vertrete immer die Perspektive, ich will gar nicht sagen, dass diese Länder alles besser machen, als wir hierzulande in puncto Vertrauen. Aber die Statistik zeigt uns, diese Länder machen sehr viel, sehr richtig. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, die Menschen in diesen Ländern zu fragen und ausgewählte Experten, um von diesen Ländern lernen zu können. Und am Ende kristallisierten sich dann tatsächlich 9 sogenannte Vertrauensfaktoren heraus, die darüber entscheiden, nicht nur, wo können wir Menschen vertrauen und wo ist unser Vertrauen gut investiert, sondern auch 9 Faktoren, die uns helfen, wenn wir das Vertrauen anderer Menschen gewinnen möchten.
Ja.
So, und die helfen uns einfach, gute, stabile und langfristige Beziehungen zu führen.
Also ich war mir schon bewusst, dass es so Unterschiede gibt und dass es auch Länderunterschiede gibt. Ne? Nicht umsonst ist, glaube ich, Dänemark ganz oft Nummer 1, wo die Menschen am glücklichsten sind und so. Da ist herrscht ganz viel Vertrauen und so. Aber ich habe so viel gelernt, was es ist, diese Einzelteile, worauf es ankommt und was da so anders ist. Also ich hoffe, dass wir hier raus dass du es so toll rausstellen kannst, wie auch in deinem Buch. Was können wir selber tun? Was können wir selber tun, damit wir so vertrauensvoll durchs Leben gehen, wie da in diesen genannten Ländern? Also wie es in Vietnam ist oder so, das weiß ich jetzt nicht, aber in Dänemark als Hamburger ist man schon öfter mal, das spürt man. Man spürt es, wenn man über die Grenze fährt. Aber also wir haben es alle gespürt als Familie, aber wir konnten es nicht benennen. Wir haben gesagt, also Licht ist also, weil man sollte dann nur noch 130 fahren, Licht ist an der Geschwindigkeitsbegrenzung oder was ist es eigentlich? Und das kommt hier so toll raus. Und das bin ich jetzt gespannt, wie du das jetzt hier alles so wunderbar auffächerst, ja.
Also vorab, Vertrauen hat ja keinen Selbstzweck. Es geht ja nicht um das Vertrauen an sich, sondern um das, was Vertrauen uns schenkt. Wenn wir im Privaten gucken, ist das Sicherheit, Geborgenheit und dieses Gefühl von Verbundenheit und Gemeinschaft.
Ja.
So, das Gleiche gilt übrigens auch für den Job. Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen gute Beziehung, um glücklich zu sein und zu überleben.
Ja.
Es gibt ganz unethische Experimente aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts, wo man einfach Kindern nur die körperliche Fürsorge gegeben hat, also Essen und Trinken, und ansonsten jeden sozialen Kontakt untersagt. Und diese Säuglinge sind binnen 4-6 Wochen gestorben.
Ja, ist so ein ganz fürchterliches Experiment. Ich hatte davon gehört, ja.
Und wir brauchen diese guten Beziehungen. Das kennen wir, glaube ich, alle noch aus dieser verrückten Zeit von Corona. Ja, da wurden uns soziale Beziehungen untersagt. Und wer in einem Single-Haushalt wohnte oder eben wenig Kontakt hatte zu Menschen, die Menschen haben richtig gelitten.
Ja.
So, das ist ein Grundbedürfnis. Und Vertrauen hilft uns eben, dieses Grundbedürfnis von Nähe, Geborgenheit, Gemeinschaft zu stillen. Und ist damit eben, und da sind wir dann auch schon bei den Dänen, der wichtigste Glücksfaktor überhaupt.
So, das muss an Schulen gelehrt werden. Ich finde, da, ja, ne? Also, oder?
Ich habe das ganz häufig schon gesagt und habe gesagt, Leute, also was ich in der Schulzeit gelernt habe, ist viel, was ich nie wieder gebraucht habe. Ja. Also weder eine Kurvendiskussion noch eine Ableitung oder welche Arten von Erden in 200 Meter Tiefe irgendwo liegen, muss ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so relevant für meinen heutigen Alltag. Aber ich hätte gerne damals gelernt,
was gehört zum Glücklichsein?
Genau. Und wie führt man gute Beziehungen?
Oh,
weil
ja,
unsere Eltern können uns ja auch nur das weitergeben, was sie selbst gelernt haben. Mhm. Und das ist manchmal einfach nicht ausreichend. Und das Schöne ist, wir können heute wirklich sagen, und das wird auch stark von der Forschung, nicht nur von meinem Buch und den vielen Interviews, sondern auch von dem, was in den letzten Jahren in Sachen Vertrauensforschung passiert ist, unterstützt. Vertrauen aufzubauen und gute Beziehungen zu führen, ist keine Raketenwissenschaft. Wenn wir wissen, worauf es ankommt, ist es relativ leicht. Und Vielleicht noch ein Satz dazu, bitte kein Vertrauensstress. Also bei all dem, was ihr jetzt gleich hört, geht es nicht darum, dass ihr alles immer richtig macht. Ja, wir hierzulande sind ja gerne dann auch sehr dem Perfektionismus verpflichtet.
Oh ja. Mhm.
Es geht eher darum, eine Sensitivität dafür zu schaffen und spielerisch und neugierig daran zu gehen und mal zu gucken, was kann ich eigentlich über gute Beziehungen lernen und wie kann ich es in meinem Alltag an der einen oder anderen Stelle immer häufiger umsetzen.
Ja, das ist ja schon mal ein erster großer Schritt. Also ich bin sehr, sehr dankbar, das jetzt mal so verstanden zu haben, was ich davon umsetze oder wie ich in der Lage bin, das dann immer wieder abzurufen oder so, ist ja nochmal ein zweites Ding. Mhm. Aber dass du das so zusammengetragen hast und im Vorgespräch gerade schon mal kurz erwähnt, es macht mich richtig ein bisschen wütend, dass ich nicht in einem Land lebe, wo Vertrauen so dazugehört, so selbstverständlich ist. Ein Land erwischt habe, wo vieles nicht unter Wohlwollen läuft. Aber das ist ja auch nur ein Punkt von den vielen, die du hast. Also was ist diese Hauptquelle, die du überall gefunden hast? Ist die wirklich so mit der Muttermilch eingesogen, so selbstverständlich? Oder gibt es auch Politiker oder wie auch immer, wichtige Menschen, nennen wir sie mal so, die irgendwo ein Ruder rumgerissen haben, die haben gesagt, ey, wir müssen hier zu unseren Werten stehen und irgendwie sowas alles.
Also wenn wir jetzt über Vertrauen sprechen, dann sprechen wir über zwischenmenschliches Vertrauen.
Ja.
Es gibt im Grunde drei Ebenen von Vertrauen. Es gibt das Selbstvertrauen, das Vertrauen in uns selbst,
ja,
das Fremdvertrauen, das Vertrauen in andere Menschen und das sogenannte Gottvertrauen oder das Vertrauen in eine höhere Macht und ins Leben.
Oh ja.
Und die Dinge hängen alle sehr zusammen, aber weil es eben auch komplex ist, widmet sich das erste Buch, was ich geschrieben habe, Vertrauen kann jeder, eben um dieses zwischenmenschliche Vertrauen. Und das zweite Buch, was jetzt Anfang 2027 erscheint, da geht es dann wirklich auch um alle drei Bereiche.
Oh ja.
Und wenn wir uns anschauen, was machen die Menschen in den vertrauensstärksten Ländern der Erde anders, dann sind es ein paar Dinge, die wir auch gut lernen und übernehmen können. Und das allererste ist tatsächlich, und da wirst du gleich schmunzeln, weil das passt ein bisschen zu deinem Motto, Vertrauen ist eine Entscheidung.
Oh ja.
So, und zwar Vertrauen bedeutet, vielleicht nochmal so die Definition. Vertrauen heißt, ich gehe Unsicherheit ein, ich gebe ein Stück Kontrolle ab und ich gehe davon aus, dass mein Gegenüber es nicht gegen mich verwendet.
Oh ja, das ist nicht Ausfluss. Ja.
Und das, was die Menschen zum Beispiel in Skandinavien, egal ob jetzt Dänemark oder Schweden oder Norwegen, was die dort anders machen, ist, die schenken grundsätzlich erstmal Vertrauen. Also die begegnen anderen vorurteilsfrei. In meinem Buch ist das der letzte der insgesamt neun Vertrauensfaktoren, das Thema Neutralität. Da steckt drin, vorurteilsfrei zu sein, aber eben auch als erstes Vertrauen zu schenken, also selbst den ersten Schritt zu machen. Denn die Forschung zeigt, der einfachste und schnellste Weg, Vertrauen aufzubauen, und auch Vertrauen zu gewinnen, ist, selbst in Vorleistung zu gehen. Und auch das lässt sich,
das kann ich nur
unterstreichen. Ich bin ja sehr forschungsnah, ich möchte ja immer wissen, warum sind Dinge so, wie sie sind.
Ja.
Das lässt sich auch ganz einfach begründen. Wir Menschen gestalten Beziehungen im Gleichgewicht. Und wenn wir jemand anderem Vertrauen schenken, dann entsteht ein Ungleichgewicht, was dazu führt, dass unser Gegenüber dieses Gleichgewicht wiederherstellen möchte und uns dann wiederum Vertrauen schenkt. Also so kleine Schritte sind das manchmal. Im Alltag können wir das beobachten, wenn wir selber etwas Persönliches von uns preisgeben, ja, dann ist der andere auch eher geneigt, etwas Persönliches von sich preiszugeben. Und dann entsteht eine Nähe und eine Gemeinschaft und die Möglichkeit, festzustellen, dass wir uns in vielen Dingen eben doch ähnlich sind, bei all den Unterschieden, die wir vielleicht auch haben. Und dieses gemeinsam Dinge teilen erzeugt das Gefühl von Verbundenheit und von Nähe und gibt uns eben auch nebenbei einen ganz wunderbaren Cocktail an Hormonen. Oxytocin, also das Bindungshormon, wird ausgeschüttet. Dopamin und Serotonin, also die Hormone, die für Belohnung oder für ein Glücksempfinden verantwortlich sind. Und somit können wir in dem Moment, wo wir anderen erstmal einen Vertrauensvorschuss geben und ein bisschen vielleicht von uns preisgeben. Ich spreche jetzt nicht davon, das Innerste nach außen zu kehren oder immer das Herz auf der Zunge zu tragen, aber grundsätzlich davon auszugehen, dass andere Menschen vertrauenswürdig sind, sorgt tatsächlich dafür, dass wir bessere Erfahrungen machen und seltener enttäuscht werden.
Das wissen wir eigentlich aus dem Verkauf, glaube ich. Da ist mir das früher schon begegnet. Jetzt haben mich, sage ich mal, zwei Kunden ausgenutzt oder über den Tisch gezogen oder so. Und jetzt denke ich, oh, jetzt muss ich aber wachsam sein, das passiert mir nicht nochmal. Und da wissen wir aber, wenn ich so halbherzig da rangehe, so nach, ich will erst mal abwarten und wie ist der und so weiter, wird das nichts.
Absolut.
Und ich habe für mich so festgestellt, jetzt ist mir, sage ich mal, dreimal die Bratpfanne um die Ohren geflogen. Wie dumm bin ich eigentlich, dass ich nicht mal allmählich lerne? So war ich da unterwegs. Wie, ne? Also meine Güte, noch eins und jetzt schon wieder. Und ich wurde ausgenutzt. Ist egal. Und habe ich gedacht, halt stopp, wenn du das jetzt machst, dein Verhalten veränderst, dann haben die entschieden, dass ich mich verändere. Diese Macht, denen in die Hand zu geben, das konnte ich nicht. Also ich bin Gott sei Dank so freiheitsliebend, dass das mein Stoppschild war. Und dann habe ich auch gemerkt, wie verhalte ich mich, ob jemand mir begegnet. Naja, ich warte mal ab, wie die Greta so ist. Ich sitze hier jetzt gerade mit verschränkten Armen vor euch. Oder aber jemand nimmt die Arme auseinander. Oh, wie schön, Greta, dass du da bist. Ich bin anders dann. Und wenn ich diese Offenheit haben will, dann muss ich sie selber bringen. Also auf diesem Weg bin ich dann dahin gekommen. Also wir können bestimmen durch unser Verhalten, wie das abläuft mit dem Vertrauen.
Absolut. Und das erlebe ich ganz häufig, wenn ich Keynotes für Unternehmen halte. Ja. Da sitzen häufig viele Führungskräfte, die dann sagen, nee, also damit ich meinen Leuten vertraue, ne, müssen die mir das erstmal beweisen.
Ja.
Wo ich sage, es ist der völlig falsche Ansatz.
Ja.
Wenn ihr so handelt, werdet ihr schlechte Erfahrungen machen.
Ja, dann ist das ja eigentlich eine Unterstellung, dass das vielleicht nicht gegeben ist.
Genau, weil wir alle kennen diesen Begriff der, vielleicht kennen ihn gar nicht alle, aber der sozialen Erwünschtheit. Also wir geben Antworten, von denen wir glauben, dass sie von uns erwartet werden. So.
Ja.
Und wenn wir als Führungskräfte ständig sagen, naja, also ich gehe davon aus, dass andere erstmal mein Vertrauen gewinnen müssen, dann ist das auch nicht die Art und Weise, wie wir uns eigentlich als Führungskraft gerne darstellen wollen. Und trotzdem verrät das sehr viel über die Menschen.
Was antwortest du denen? Wie kriegst du die jetzt bitte schön geknackt?
Meistens erstmal durch Zahlen, Daten, Fakten, weil das sind oftmals sehr sachgetriebene Menschen, um dann auch zu erklären, was sagt die Wissenschaft dazu.
Ja.
Also, die Forschung zeigt, Misstrauen schützt uns nicht vor schlechten Erfahrungen. Es macht diese Erfahrung gerade erst wahrscheinlich. Heißt.
Oh, das finde ich so einen wichtigen Satz. Kannst du ihn nochmal eben wiederholen?
Sehr gerne. Misstrauen schützt uns nicht vor schlechten Erfahrungen. Misstrauen macht schlechte Erfahrungen gerade erst wahrscheinlich.
Ja, das ist so, also das muss man wirklich mal an die Wand schreiben, ja.
Das ist das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung.
Ja.
Also, unsere Gedanken beeinflussen unser Verhalten und unser Verhalten beeinflusst das Verhalten unseres Gegenübers. Wer davon ausgeht, dass Mitarbeiter faul sind, nur Dienst nach Vorschrift machen, sich beim ersten Schnupfen krank melden, der wird über kurz oder lang genau diese Erfahrung machen. Deswegen liebe ich diesen Satz, auch wenn er Führungskräften manchmal die Haare zu Berge stehen lässt.
Ja, glaube ich sofort.
Führungskräfte bekommen über kurz oder lang die Mitarbeiter, die sie verdienen. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es wird auch Menschen geben, egal wie viel Vertrauen sie darin reinsetzen, wie viel Unterstützung sie geben. Die sind anders sozialisiert worden, die ticken vielleicht ein bisschen anders. Aber das Gros der Menschen, das zeigt uns die Forschung, die möchten arbeiten, die möchten Verantwortung übernehmen, die wollen mitgestalten, gerade in großen Veränderungsprozessen. Und wenn die das nicht tun, hat das nichts damit zu tun, dass die faul sind, sondern meistens damit zu tun, dass die Angst haben. Das heißt, zu wenig Vertrauen. Weil wenn Menschen nicht wissen, was passiert und nicht wissen, was sie erwartet oder warum Veränderungen wichtig sind, dann tun die eins. Dann lehnen die sich zurück, verschränken die Arme und sagen, nö,
Ja.
Und das ist das, was Führungskräfte dann beobachten, dass das eigentlich nur, also dass das Verhalten der Mitarbeiter oft nur eine Konsequenz ist von fehlendem Vertrauen. Das ist vielen gar nicht bewusst. Das Schöne ist aber, diese selbsterfüllende Prophezeiung funktioniert auch im positiven Sinne.
Ja,
das nennt man dann Pygmalion-Effekt.
Ja.
Wenn wir davon ausgehen, dass Menschen bereit sind, Verantwortung zu tragen, ja, freiwillig eine Extrameile gehen, Veränderung aktiv mitgestalten und dass die alles tun, was in ihrer Macht steht, um ein Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen tatsächlich nicht nur das leisten, was von ihnen erwartet wird, sondern zu sogenannten Overachievern werden, also mehr schaffen, als sie sich selbst und als andere ihnen eigentlich zugetraut haben.
Das geht ja auch bei Kindern, ne? Dieses Pygmalion, also da gibt es ja wunderbare Studien, wenn ich die da oder eine mal eben reinwerfen kann, weil die mich so beeindruckt hat. Da hat man eine Klasse zusammengestellt, das sollten die Überflieger von anderen Klassen sein. Der eine in Mathe, der andere in, was weiß ich, in Englisch und sonst so. Und in Wirklichkeit war es andersrum. Aber da alle neuen Lehrer dieser Klasse glaubten, das seien die Überflieger, haben die die so behandelt und die wurden das. Und also da könnte ich entweder schreiend davonlaufen, weil das so wenig angewandt wird. Also das hat mich so bewegt, so bewegt.
Mhm. Das, was du beschreibst, also der Ursprung dieses Experiments stammt von Robert Rosenthal aus den 60er Jahren. Und im Laufe der Zeit gab es viele Forscher, die das Experiment in unterschiedlichen Varianten wiederholt haben. Was wir alle daraus lernen können, egal ob wir Kinder haben oder nicht, der Glaube daran, dass Menschen zu etwas fähig sind, versetzt Berge.
Ja.
So. Und das kennen wir aus anderen Studien, wenn es zum Beispiel darum geht, was Menschen resilient macht. Ist ein resilient, also widerstandsfähig. Wie gelingt es uns, nicht nur durch Krisen irgendwie durchzukommen, sondern sogar dadurch zu wachsen und besser zu werden und stärker zu werden, dann wissen wir, dass es reicht, dass eine Person an uns glaubt, damit wir echte Krisen, schwierige Situationen meistern können. Und ich kenne das aus meiner eigenen Lebensgeschichte. Ich hatte ganz wunderbare Menschen auf meinem Weg, und ich bin ja heute auch schon 40, die ganz häufig gar nicht zu meiner Familie gehörten, aber die mir Mut gemacht haben, die an mich geglaubt haben. Und an dieser Stelle gerne ein ganz herzliches Shoutout an Sirka Laudon, meine allererste Chefin, als ich vor über 20 Jahren bei Otto gearbeitet habe in der Personalentwicklung. Da hat diese Frau mir, ich gehe mal nicht ins Detail, aber an einer Stelle so viel Vertrauen zugesprochen und mir eine Aufgabe übertragen und so einen Vorschuss gegeben, dass ich wirklich an diesem Tag dermaßen über mich selbst hinausgewachsen bin und abends völlig fertig, wirklich völlig fertig im Bett lag. Ich habe geheult, weil ich so glücklich war. Und das war der Tag, an dem ich wusste, ich werde Personalentwicklerin mit dem Schwerpunkt Führungskräfteentwicklung. Weil ich an dem Tag gemerkt habe, was ich bewirken kann, wenn ich selbst an mich glaube, wenn ich bereit bin, meine Komfortzone zu verlassen und wenn ich jemanden habe, der mir auch die Legitimation gibt, mehr zu tun, als ich eigentlich aufgrund meines Alters, aufgrund meiner Ausbildung mir selbst zugetraut hätte.
Also da sind vielleicht auch noch mehr Frauen angesprochen als Männer. Die trauen sich, glaube ich, von Haus aus irgendwie mehr zu. Vielleicht sind sie aber auch anders groß geworden, das wirst du auch alles wissen.
Das hat viel mit Sozialisation zu tun.
Genau, ja, ich befürchte auch. Und was können wir schon zu Hause mit den kleinen Jungs und Mädchen machen? So, ne? Dieses, was können wir ihnen mitgeben? Und mich begeistert es, was für Möglichkeiten drinstecken. Mich schockiert es, wie wenig, also gerade auch in Bildung, also in Schule und so weiter, damit gespielt wird, damit operiert wird, damit, ne? Also ich mag sehr Professor Hüther, eben auch sagt, dass wir brauchen einen, der an uns glaubt. Und jedes Kind kann dann, wie du sagtest gerade so schön, Berge versetzen. Wie kriegen wir das mehr in die Welt? Was brauchen wir noch dazu? Also du hast ja Gott sei Dank schon angekündigt, dass da ganz viele Felder dazugehören. Und ich möchte alle von dir erfahren.
Sehr gerne. Also wir haben jetzt rückwärts angefangen. Wir haben mit Neutralität angefangen, was eben nochmal so dieser Vertrauensvorschuss ist.
Ja.
Und die Vorurteilsfreiheit. Dann vielleicht starten wir mit einer ganz wunderbaren Geschichte, die zeigt, warum die Schweden sogenannte Weltmeister in puncto Respekt sind. Respekt ist eben einer dieser insgesamt neun Vertrauensfaktoren. Und ich bin insgesamt zwei Wochen durch Schweden gereist und habe dort viele Vertrauensforscher getroffen, aber eben auch Unternehmer. Und habe, als ich in Stockholm war, einen ganz wunderbaren CEO eines internationalen Konzerns getroffen, der mir wirklich die Augen dafür geöffnet hat, was die Schweden so besonders macht.
Oh ja.
Und er sagte, naja, der Grund, warum wir in Schweden hier ein so hohes zwischenmenschliches Vertrauen haben, ist unter anderem, dass wir enorm respektvoll miteinander umgehen. Respekt ist unsere Währung. Augenhöhe. Es geht um Wertschätzung der anderen. Dann habe ich gefragt, naja, also als jemand, der nicht aus Schweden kommt, der nicht hier aufgewachsen ist, woran erkenne ich das denn? Und dann schmunzelte er und sagte, naja, also ist ganz einfach. Das größte Kompliment, das du einem Schweden machen kannst, ist ihm zu sagen, du bist ein totaler Durchschnittstyp. Und ja, ihr habt gerade richtig gehört. Jemandem zu sagen, du bist Durchschnitt, du bist wie jeder andere auch.
Ach.
Das ist ein Schweden-Kompliment. Und der Grund ist ein ganz besonderer. In Schweden herrscht das Jante-Gesetz. Also Jante-Law heißt es. Das ist kein Gesetz im rechtlichen Sinne, sondern es ist eine soziale Norm, die besagt, niemand ist besser und niemand ist schlechter. Wir sind alle gleich. Deswegen ist es in Schweden so, dass die Menschen sehr viel Wert auf Augenhöhe legen. Das merkt man auch daran, dass akademische Titel wie Doktor oder Professor oder Magister oder Bachelor oder Master oder Ingenieur, das interessiert niemanden.
Das taucht gar nicht auf der Visitenkarte auf, ne?
Steht auch in keiner Signaturzeile.
Ja.
Außer, und jetzt kommt der Unterschied, wenn die Schweden ins deutsche oder ins österreichische Ausland reisen, dann haben sie Visitenkarten, auf denen die akademischen Titel stehen. Damit weil sie verstanden haben, dass es den Deutschen und den Österreichern wichtig ist.
Ach.
Aber sie selbst legen keinen Wert darauf. Da kann es durchaus sein, dass man Tür an Tür mit einem hochrangigen Professor oder Doktor wohnt und
das war
einfach nur seinen Vornamen kennt, weil das denen nicht wichtig ist. Die Schweden konzentrieren sich immer auf, und das haben sie mit den Skandinaviern grundsätzlich gemeinsam, die Skandinavier konzentrieren sich auf das, was sie gemeinsam haben und achten weniger darauf, was sie voneinander trennt. Und wenn es darum geht, gute, vertrauensvolle Beziehungen zu führen, dann ist Respekt als der große Wert wichtig. Dahinter versteckt sich Augenhöhe. Aber natürlich auch das Thema Wertschätzung und das Thema Grenzen anderer wahren. Also vielleicht mal die Definition von Respekt kurz auf den Punkt.
Ja.
Respekt bedeutet, ich akzeptiere meine Grenzen, ich akzeptiere deine Grenzen, ich begegne dir auf Augenhöhe und wenn ich mir nicht sicher bin, ob etwas für dich okay ist, dann frage ich, bevor ich zu weit gehe. Und ein guter Anhaltspunkt für die Praxis ist immer, wenn ich mir die Frage stelle, darf ich da jetzt nochmal nachfragen oder ist das zu privat? Alleine sich die Frage zu stellen, heißt eigentlich schon, das ist Terrain, das sollte ich nicht betreten. Und ich verstehe, dass wir manchmal neugierig sind. Und Neugier hat eigentlich auch einen schlechten Ruf. Ich finde, Neugier ist was ganz Wunderbares,
weil so
entdecken wir die Welt. Aber sich auch bewusst zu sein, dass und sensibel dafür zu sein, dass jeder eben auch Grenzen hat und dem anderen auch den Raum zu geben, ob das jetzt bei privaten Themen ist oder auch bei beruflichen.
Die greifen ja auch oft ineinander. Also was ich hier bei uns beobachtet habe, beziehungsweise was mir zugetragen wurde, ist nicht aus meiner Zeit, das ist danach entstanden, dass man eine Frau, ach, sie trinken keinen Alkohol, dürfen wir uns mit ihnen freuen. Hallo? Das erfährt sicherlich nicht die Person als Erste, also ob ich schwanger bin oder nicht. Das wäre damals ein No-Go gewesen. Und da sehe ich so Grenzen, ne? Und das ist ja bei tatsächlich auch bei beruflichen Essen heute. Wie kommt das, dass diese Grenzen so fließend, lassen wir es mal neutral in der Formulierung, so fließend geworden sind und wissen doch, dass wir uns selber unwohl fühlen würden in der Rolle, wenn man uns danach fragt.
Also schauen wir uns vielleicht mal an, woher das Wort Respekt kommt.
Ja.
Aus dem Lateinischen vom Respigere. Und das heißt übersetzt eigentlich den anderen sehen.
Ja.
Um auf deine Frage zu antworten, ich glaube, dass ganz viele so sehr bei sich sind und bei ihren Normen und Werten und dem, was sie für richtig halten, dass sie vergessen, beim anderen richtig hinzuschauen, also den anderen gar nicht wirklich sehen. Und ich erlebe das, ich meine, ich bin eine Frau, das ist deutlich sichtbar und sicherlich auch hörbar. Ich erlebe das so häufig, dass Menschen in meinem Umfeld, und die wollen gar nicht respektlos sein, aber dass sie mir quasi mitteilen, was ich tun sollte oder lassen sollte, wie eine Frau in meinem Alter auszusehen hat, ja, wie sie sich zu verhalten hat, wie der Familienstand sein sollte und so weiter und so fort. Und ich finde das immer, ich nehme das überhaupt nicht persönlich. Ich muss dann immer wirklich schmunzeln und denke, es ist super spannend, dass alle einen Plan für mein Leben haben. Also ich habe auch einen. Und manchmal sind wir respektlos, ohne dass wir es sein wollen. Ja, das, indem wir vielleicht auch neugierig bei etwas nachfragen, was uns genau genommen nichts angeht. Oder indem wir unsere Meinung zum Besten geben zu einer Sache, die uns gar nicht zu interessieren hat. Das kann passieren. Wichtig finde ich an der Stelle, sensibel dafür zu sein, wenn das passiert und auch sich dafür zu entschuldigen. Weil, und das gilt für alle Dinge, die wir im Zwischenmenschlichen beobachten und erleben, einen Fehler zu machen, kostet uns kein Vertrauen. Der falsche Umgang damit schon.
Ja.
Und vielleicht mal hier im Schnelldurchlauf, auch wenn das eigentlich schon zum nächsten Vertrauensfaktor führt, nämlich zum Thema Ehrlichkeit. Wir machen jetzt hier mal die Rolle rückwärts, weil das verbindet Respekt und Ehrlichkeit ganz wunderbar. Die vier Schritte einer wirkungsvollen Entschuldigung. Der erste Punkt ist, gestehe deinen Fehler ein, und zwar dir selbst und deinem Gegenüber. Der zweite Punkt ist, übernimm Verantwortung dafür. Ja, mach nicht die Situation dafür verantwortlich oder die Umstände oder dein Gegenüber, sondern übernimm selbst Verantwortung für das, was du getan, gesagt oder gelassen hast. Dann drittens, erkläre, warum es dir leid tut. Ja, also jeder von uns kennt diese schnelle Entschuldigung, sorry, tut mir leid. Das ist nicht wirkungsvoll. Nee. Und die allermeisten von uns merken auch, das ist ja nicht mal ehrlich.
Ja.
Das ist ja eigentlich nur, man möchte die Absolution für schlechtes Verhalten. Sondern eine wirklich wirkungsvolle Entschuldigung ist immer begründet. So, hey, es tut mir leid, dass ich das und das gesagt habe, weil ich merke, es hat dich verletzt oder es hat dich unsicher gemacht oder ich merke, das hat irgendwas zwischen uns gemacht und es tut mir echt leid, weil das war in keiner Art und Weise meine Absicht. Und der letzte Punkt ist, verspreche, beim nächsten Mal anders zu handeln und viel wichtiger, tu das dann auch.
Ja.
Also ständig sich zu entschuldigen und dann doch wieder das Gleiche zu tun, ist nicht integer. Und das wiederum kostet uns schnell Vertrauen.
Das glaube ich sofort, ja. Also für mich ist auch Stärke, in Besprechungen zuzugeben, zu sagen, oh, das habe ich falsch eingeschätzt, das tut mir wirklich leid. Und ich werde alles dran setzen, dass ich das entweder glatt bügel oder was auch immer da dann erforderlich ist. Ne? Also das ist für mich Stärke. Nicht zu kneifen und ja, das war so und fast noch den Geschädigten als Schuldigen darzustellen. Ne? Also das ist...
Also das erlebe ich ganz häufig, wenn ich mit Führungskräften im Coaching arbeite, die dann sagen, hey, ich verstehe gar nicht. Ja, wir arbeiten jetzt schon länger an der Unternehmenskultur oder an der Bereichskultur und wir haben ja eine gute Fehlerkultur und ich vermittle meinen Leuten ja immer, meine Tür ist immer offen, ja, wir lernen aus Fehlern, aber irgendwie funktioniert das nicht. Und ich frage dann immer, gehen Sie denn mit einem guten Beispiel voran? Und dann ist meistens Funkstille. Weil den Mitarbeitern zu sagen, Leute, meine Tür steht immer offen, wir lernen aus Fehlern, lasst uns die teilen, lasst uns gemeinsam daraus lernen und selbst als Führungskraft anders zu handeln, also nicht offen zu teilen, wenn man einen Fehler gemacht hat oder irgendwo falsch abgebogen ist. Das nennt man in der Psychologie Double Bind, das eine zu tun und das andere zu sagen. Und Mitarbeiter, wenn es hart auf hart kommt, folgen immer einer Sache. Die folgen nicht dem, was gesagt wird, sondern dem, was vorgelebt wird. Ähnlich wie bei Kindern.
Genau.
Und da ist Ehrlichkeit das A und O. Und ich erlebe das ganz häufig. Über 350 Menschen habe ich international interviewt und gefragt, wenn es nur eine Eigenschaft gibt, die jemand haben sollte, damit sie ihm vertrauen, welche Eigenschaft wäre das?
Oh ja.
Und die Top-Antwort Nummer 1 mit 76% war Ehrlichkeit. Und das Spannende ist, die allermeisten von uns würden ja sagen, auf die Frage, bist du ehrlich? Die würden sagen, ja. Und das will ich gar nicht bestreiten, aber ich zeichne vielleicht einmal die 4 Fallen für Unehrlichkeit, in die wir ganz häufig tappen, ohne uns das wirklich bewusst zu machen. Und wichtig an der Stelle ist, wir alle kennen sicherlich den Satz, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er noch die Wahrheit spricht. Das gilt übrigens auch für die anderen Dinge, die sehr nah am Lügen dran sind. Vielleicht einmal die Definition für Ehrlichkeit. Ehrlichkeit bedeutet, ich vertraue dir, weil du die Wahrheit sagst. Und zwar ungeschönt, auch wenn es dir schwerfällt. Ohne etwas dazu zu dichten, ohne etwas wegzulassen, ohne zu dramatisieren und ohne Dinge herunterzuspielen, sondern einfach, wie es ist. So, und da sind wir dann auch schon bei den 4 Fallen für Unehrlichkeit. Das erste ist das Lügen, das kennen wir alle.
Ja,
Lügen heißt, eine Geschichte zu erzählen, die so nie stattgefunden hat. Das zweite ist das Täuschen. Und das ist nicht das Gleiche wie Lügen, auch wenn es viele von uns denken. Ich gebe dir vielleicht ein Beispiel aus dem letzten Silvester, was ich gefeiert habe. Wir saßen mit Freunden an Silvester zusammen, waren 12 Leute an einer langen Tafel. Jeder hat was mitgebracht, es gab Buffet und wir wollten zusammen essen. Und natürlich haben wir alle gewartet, bis alle dann was auf dem Teller haben, bevor wir anfangen zu essen. Und man merkte so langsam, wie 11 Augenpaare sich auf einem Teller versammelten, nämlich auf dem 12. Teller. Und dieser Teller gehörte, ich sag mal, ich nenne ihn mal Ben, Sicherung der Persönlichkeitsrechte an dieser Stelle, einem ganz guten Freund von mir. Und Ben, da mussten wir alle sehr schmunzeln, Ben hätte auch Architekt sein können, denn so hoch wie dieser Turm an Essen auf seinem Teller war, hätte man denken können, er ist Architekt oder Bauingenieur. Nichts davon, er ist Lehrer. Und er merkte, dass wir irgendwie alle auf seinen Teller starten und fühlte sich offensichtlich ein bisschen ertappt und sagte dann, also ich weiß, das ist gerade ziemlich viel, aber ich finde, ich darf jetzt auch schlemmen, weil, was ihr ja alle gar nicht mitgekriegt habt, ich habe in diesem Jahr ja 13 Kilo abgenommen. Und in diesem Moment habe ich mich super schlecht gefühlt, weil ich so dachte, okay, wir sehen uns nicht so häufig, aber die 13 Kilo, die hätte ich sehen müssen. Als aufmerksame Freundin, als jemand, der ein Auge für die Dinge hat, die den eigenen Freunden wichtig sind, das hätte ich sehen müssen. Und während ich noch darüber nachdachte, so, wie kriege ich jetzt hier die Kuh vom Eis, wie gebe ich ihm das Gefühl, dass das wirklich ein Erfolg ist und dass ich das schätze, wie sehr er sich dafür eingesetzt hat, das heißt ja auch viel Disziplin, da stieß ihn sein Partner kurz in die Seite und sagte, ach Schatz, da musst du auch die ganze Geschichte erzählen. Ja, du hast 13 Kilo abgenommen, aber von den 13 Kilo hast du auch 11 wieder auf den Rippen. Und das, finde ich, zeigt so gut, er hat nicht gelogen. Er hat einfach nur einen kleinen, aber wesentlichen Teil der Geschichte ausgelassen.
Oh ja.
Und für unseren Alltag heißt das, egal ob wir lügen oder ob wir täuschen, das kommt meistens raus. Und dann macht unser Gegenüber ehrlich gesagt auch keinen Unterschied. Dem ist egal, ob wir ihn belogen oder getäuscht haben. Das Endergebnis ist dasselbe. Wenn jemand bei kleinen Dingen schon unehrlich ist, dann sind wir sehr vorsichtig, ihm in den richtigen, großen Momenten zu vertrauen. Und das Gleiche gilt für Vertrauensfalle Nummer 3 und Nummer 4, dass Dinge dramatisieren, also größer machen, als sie sind, oder auch, dass Dinge beschwichtigen, herunterspielen. Ja, Menschen nicht ernst nehmen, so zu tun, als wäre das alles gar nicht gerade wichtig. Und wenn wir das so im Hinterkopf behalten, das Lügen, das Täuschen, das Dramatisieren und das Beschwichtigen und für uns selber sagen können, nee, nichts davon habe ich gemacht, dann können wir sehr sicher sein, dass wir wirklich ehrlich sind.
Also, ja, das ist ja da drin enthalten, also es gar nicht zu erwähnen oder so etwas. Ne? Dieses, ja, es ist nicht so leicht, ehrlich zu sein. Mhm. Ich habe es gelernt, als meine Kinder klein waren. Damals gab es noch keine Handys, sondern Festnetztelefon. Mhm. Und natürlich haben wir denen vermittelt, sie sollen ehrlich sein. Mhm. Und dann kam ein Anruf und dann haben wir schon, wenn jetzt der Name fiel, mein Mann und ich, irgendwelche winkende, abwinkenden Bewegungen gemacht. So, wir sind gar nicht da. Mhm. Habe ich gedacht, okay, jetzt bringe ich ihm bei, wie man lügt. Mhm. Und da immer wieder Wege zu finden, die dann heißen, oh, das passt im Moment nicht, kann meine Mutter zurückrufen. Also dafür, also auch im Businessleben, ne, der Chef ist nicht da, nee, passt gerade nicht, sondern kann er da zurückrufen. Dieser Wille zur Ehrlichkeit, es muss einem erstmal bewusst werden, wo man sich überall rausredet Ja, ich habe gestern geantwortet, ne? Liegt noch in der Post oder irgendwie sowas, ne? Nee, liegt hier zu Hause. Diese Sachen, Ehrlichkeit.
Und gerade weil das so schwer ist, wissen Menschen Ehrlichkeit sehr zu schätzen.
Ja, absolut. Ja.
Also wer spürt, dass es dem Gegenüber gerade wirklich schwerfällt, zu sagen, was Sache ist, der weiß das einfach viel mehr zu schätzen. Und dann baut diese Ehrlichkeit, wenn sie respektvoll verpackt ist, tatsächlich Vertrauen auf. Weil wir einfach wissen, okay, wenn diese Person an der Stelle gerade ehrlich ist und sagt, Mensch, ich hab's nicht zeitnah geschafft zum Termin, weil ich habe geschludert. Ja? Ja. Ich bin zu spät aus dem Haus gekommen. Ja. Dann wissen wir das sehr zu schätzen, weil wir eben dann auch davon ausgehen, dass diese Person in anderen Dingen ehrlich ist.
Ja. Also ich meine, der Punkt kommt ja sicherlich noch, das geht ja auch hin zum Selbstvertrauen, ne? Wie ich dann mich selber empfinde, wenn ich da so rum eier und versuche vielleicht noch die geschädigte Person zum Schuldner zu erklären und sowas alles. Also da fallen auch mir im Job hanebüchene Sachen ein.
Also Ehrlichkeit ist an der Stelle sehr eng verknüpft mit einem weiteren Vertrauensfaktor und das ist Transparenz. So, also dahinter steckt Offenheit. Vielleicht mal die Definition, ich vertraue dir, wenn du transparent bist, wenn du erklärst, was du tust, bevor du handelst und wenn du nicht darauf wartest, dass ich dich frage, sondern wenn dir grundsätzlich daran gelegen ist, dass du mein Handeln nachvollziehen kannst. Und dazu gehört eben auch zu erklären, wenn Dinge länger dauern und warum sie länger dauern. Und je nach Kontext auch die eigenen Gefühle oder Gedanken mit anderen Menschen zu teilen, also sie daran teilhaben zu lassen. Und ja, manchmal macht man sich damit auch ein bisschen verletzlich. Aber dieses, das Herz etwas zu öffnen, ja, natürlich je nach Kontext mehr oder weniger, aber das lädt andere Menschen ein, wirklich in Verbindung zu gehen, auch im Job. Wer als Führungskraft gerade privat eine echt harte Zeit hat, weil ein Familienmitglied krank ist oder gepflegt werden muss oder man gerade in einer Trennung steckt oder was auch immer, wer das aber ein Stück weit mit dem Team teilt und sagt, Leute, ich habe gerade zu Hause wirklich eine herausfordernde Situation. Die nächsten 4 Wochen brauche ich da von euch ein bisschen mehr Unterstützung. Könnt ihr mir den Rücken frei halten? Der wird sehr wahrscheinlich ganz viel Unterstützung ernten und viel Verständnis. Und die Führungskraft entscheidet natürlich selbst, wie viel gibt sie preis, wie viel zu Hause gerade los ist.
Ja.
Aber das schafft Vertrauen, weil man damit eben auch zeigt, niemand ist perfekt und niemand ist unnahbar und manchmal einfach mehr das Herz zu öffnen und auch die Menschen an der eigenen Situation teilhaben zu lassen, ist ein wunderbares Vorbild dafür, wenn wir erwarten, dass auch Mitarbeiter sagen, wenn sie Hilfe brauchen. Und ich hatte auf dem Weg heute zu dir im Auto ein Coaching-Gespräch mit einer Führungskraft, die so erzählt hat, wie es gerade einer Mitarbeiterin geht und dass sie ganz, ganz viel schon probiert hat und irgendwie nicht rankommt. Und wir haben dann darüber gesprochen, was sie noch so tun kann. Und mhm. dann war auch so die Idee zu sagen, hey, du hast gerade eine Vermutung, woran es liegen könnte, was gerade bei dieser Person privat los ist. Vielleicht magst du ein bisschen von dir preisgeben. Vielleicht erzählst du ein bisschen von dem, was du schon erlebt hast, mhm. um dieser Mitarbeiterin auch deutlich zu machen.
Es ist normal.
Es ist normal und ihr habt einen gemeinsamen Erfahrungsrahmen.
Ja.
Und vielleicht ebnet das so ein bisschen auch den Weg, dass sie sich traut, sich zu öffnen.
Mhm.
Weil das ist auch eine Führungskraft, die ist hochkompetent, hat einen leichten Hang zum Perfektionismus. Und wer einfach zu perfekt ist und zu allglatt, ja, da traut man sich dann auch eher nicht so, sich verletzlich zu zeigen.
Mhm.
Und da einfach den Raum aufzumachen, transparent und offen zu sein, damit wir uns eben wirklich begegnen können.
Also dieses Herz auf offen schalten, und mir fiel auch sofort Brené Brown ein, dass unsere Verletzbarkeit die größte Stärke ist.
Ja, ich liebe sie.
Ich auch. Ich habe den TED-Talk schon so oft gehört. Also Brené Brown, ich kann das auch gerne hier unten nochmal ergänzen. Also Brown wie die englische Farbe und Brené nur mit dem B davor, wie der weibliche Vorname. Bei uns auch René, also davon leite ich das gerade ab. So, dann braucht man natürlich Hilfsmittel, sage ich mal, oder ich habe sie gebraucht und gebe die auch immer so weiter. Wenn jetzt jemand mich verletzen möchte, wie gehe ich denn damit um? Und das ist, glaube ich, jetzt hier aber ein bisschen zu weit gegriffen. Ich habe das schon mal an anderer Stelle erwähnt. Auch da gibt es Möglichkeiten, aber dieser Vertrauensvorschuss, dieses Transparentmachen oder wie Brené Brown in ihrer Forschung festgestellt hatte, die Menschen, die ihre Verletzbarkeit als ihre Kostbarkeit sehen, sind die, die als Erste sagen können, ich liebe dich. Auch wenn sie nicht wissen, was die andere Seite erwidert. Das fand ich so ein tolles Beispiel. Donnerknispe, wie oft wünschen wir, oder das kann ich doch erst sagen, wenn ich sicher bin, dass die andere Seite da genauso unterwegs ist und sowas alles.
Ja.
Nee, sondern diese Freiheit zu haben, ich sage das jetzt, und wenn das Perlen vor die Säue werfen ist, dann hat sich das jetzt geklärt, wenn da eine blöde Antwort kommt. Aber das hat auch nichts mit mir zu tun, sondern ist es mit meinem Gegenüber. Finde ich schon toll, wenn man da hinkommen kann. Also das, was du hier aufmachst, diese Sammlung von Neutralität, Respekt, Ehrlichkeit, sich wirkungsvoll entschuldigen, so hattest du das genannt. Also Ehrlichkeit sei die Nummer eins und was Unehrlichkeit alles zuschüttet und so. Aber wir sind ja noch nicht am Ende, Transparenz.
Und da wir heute schon so schön unseren Synapsen erlauben, Ping-Pong zu spielen und gute Gedanken hin und her schieben, vielleicht einen kurzen Deep Dive, das passt, glaube ich, gerade ganz gut. Wie bin ich eigentlich an das Thema Vertrauen gekommen?
Ja.
Es passt nämlich auch ganz wunderbar zu Brené Brown und zum Thema Verletzlichkeit und Stärke. Ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und dachte, super, Vertrauen wäre ein Thema, mit dem könnte ich mich mal beschäftigen. Ich bin an das Thema Vertrauen gekommen, wie eigentlich alle von uns auf dieses Thema stoßen. Wir setzen uns nämlich eigentlich immer erst damit auseinander, wenn es fehlt. Und wenn Vertrauen fehlt, gerade zu anderen Menschen, dann fühlen wir uns einsam und abgeschnitten und unverbunden. Und bei mir waren es traumatische Erfahrungen in der Kindheit und Jugend, die dazu geführt haben, dass ich weder Vertrauen in mich hatte, noch in andere Menschen, noch in das Leben. Und ich habe mir lange die Frage gestellt, okay, was genau fehlt mir eigentlich? Und irgendwann bin ich im Rahmen meiner vielen Fragen mit mir selbst und dessen, was ich gelesen habe, so im Alter von 15, auf den Begriff Vertrauen gekommen. Und dann dachte ich, was genau ist das eigentlich? Wie entsteht das? Und warum sage ich das? Ich bin losgezogen, um Vertrauen zu erforschen, dieses Buch zu schreiben und anderen Menschen zu vermitteln, wie Vertrauen funktioniert, damit sie sich nicht so fühlen müssen, wie ich mich damals. Damit sie wirklich die Beziehung führen können, die sie sich wünschen. Egal ob im Job oder im Privatleben. Und ich werde nie vergessen, wie unverbunden und wie einsam ich mich gefühlt habe. Und da viele Menschen wären gerne für mich da gewesen. Aber dazu hätte ich denen vertrauen müssen. Und wenn ich so zurückgucke, wie mein Weg war und was ich auf diesem Weg gelernt habe, dann ist, ich glaube, die allerwichtigste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, Vertrauen ist eine Entscheidung. Unabhängig von dem, was du erlebt hast, unabhängig von dem, wie viel Leid dir Menschen zugefügt haben. Mhm. Aber Vertrauen ist eine Entscheidung, weil Vertrauen der Schlüssel ist zu den Beziehungen, die du dir wirklich wünschst, zu der Verbundenheit und zu der Nähe. Und da schließt sich dann der Kreis zu Brené Brown, weil ich musste sehr daran denken und eben schmunzeln, als du es erzählt hast. Ich war nie die Erste, die in einer Beziehung gesagt hat, ich liebe dich. Bis zu meiner jetzigen Beziehung. So, und wenn ich so überlege, was diese Beziehung anders macht, die ist komplett anders als das, was ich bisher kannte. Und ich habe heute einen Partner an meiner Seite, bei dem ich zu Hause bin, der mir einfach das Gefühl von Sicherheit gibt, der wirklich einfach so eine sichere Bank ist und so viel Ruhe ausstrahlt, egal. Ich habe eine sehr hohe Gefühlsamplitude, also ich kann himmelhoch jauchzend sein und super happy und habe ganz viel Energie, aber es gibt auch Momente, in denen ich sehr traurig bin. Also ich habe gerade vor einigen Wochen eine ganz, ganz enge Freundin verloren und da war ich tief traurig und habe auch wirklich viel geweint und auch da war er eine sichere Bank. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum habe ich bisher eigentlich immer gezögert, als allererstes zu sagen, ich liebe dich? Warum habe ich immer erst gewartet, dass der andere das tut? Mhm. Und das hatte natürlich auch was mit Verletzlichkeit zu tun. Mhm. Also lässt man sich als erstes in die Karten gucken. Und ich habe mir in dieser Beziehung nie die Frage gestellt, so wann sage ich das, sondern irgendwann kam das plötzlich über meine Lippen und ich war selbst ein bisschen überrascht und dachte so, huch. So, und was diese Beziehung sehr besonders macht, ist dieses, und da sind wir wieder beim Thema Vertrauen, dieses unbedingte Wohlwollen.
Ja, ich weiß, ist mir ja im Buch auch so aufgefallen, dieses Wort.
Also wenn wir bei Menschen spüren, dann sind wir auch schon bei einem neuen Vertrauensfaktor, wo das Wohlwollen, ich sag mal, das große Dach bildet, beim Thema Unterstützung. Aber das könnt ihr ja alle, die ihr jetzt zuhört oder zuschaut, gerne auch nochmal selbst überprüfen. Ich bin sehr sicher, wenn ich euch jetzt bitte, erinnert euch an eine Person oder denkt an eine Person, der ihr wirklich vertraut, dann wird es sehr wahrscheinlich eine Person sein, von der ihr euch unterstützt fühlt, von der ihr spürt oder wisst, dass egal was diese Person tut, sie es immer tut, im besten Wissen und Gewissen, nie um euch zu verletzen. Und das ist etwas, was ich in meiner jetzigen Beziehung so sehr schätze. Egal, was mein Partner tut oder lässt oder welche Fragen er stellt, er tut es immer für mich, niemals gegen mich. Und wenn er sich nicht sicher ist, dann fragt er nach. Also er hat gut gelernt, muss ich sagen. Und manchmal kommt er auch mit, ich weiß gerade nicht, was richtig für dich wäre. Ich habe hier drei Möglichkeiten, du kannst auswählen. Und ich dann so denke, wie zauberhaft ist dieser Mann bitte.
Ja, ja.
Und das ist etwas...
Echt schönes Kompliment.
Wofür ich total dankbar bin. Und beim Thema Unterstützung ist es eben oft auch so, viele Menschen denken, ich bin gut im Unterstützen. Wenn mich jemand fragt, dann helfe ich. Das ist aber nur ein Aspekt von Unterstützung. Ja, also zu helfen, wenn man gebeten wird... Ich finde es relativ leicht, aber empathisch zu sein, hinzugucken und auch ein offenes Auge dafür zu haben, wenn ja jemand gerade Unterstützung braucht und das aktiv anzubieten. Ich finde, das hat eine ganz andere Qualität. Und vielleicht mal Unterstützung so als Vertrauensfaktor auf den Punkt. Ich vertraue dir, wenn du mich unterstützt, wenn du Freude daran hast, dass ich wachse und lerne.
Oh ja.
Und wenn du bereit bist, meine Interessen für deine zurückzustellen.
Mhm.
Und ich glaube, wir alle kennen Situationen, entweder wo wir selbst für jemand anderen da waren oder wo jemand anders für uns eine Extrameile gegangen ist. Und gerade dann, wenn wir nicht aktiv darum bitten mussten, sondern wenn jemand einfach Hilfe angeboten hat, ja, und wir durften einfach Ja sagen. Ja, das sind so Momente, wo Vertrauen einfach exponentiell wächst. Und Brené Brown nennt es Sliding Door Moments, also Schiebetürmomente, wo dadurch, dass wir uns für Unterstützung einer anderen Person entscheiden, Beziehungen eine andere Richtung bekommen. Und es sind oftmals diese kleinen Momente, in denen wir die Entscheidung treffen, sind wir für jemand anderen da? Oder tun wir das, was einfach, schnell und bequem ist?
Ja. Also ich würde gerne nochmal auf dieses Wort Wohlwollen zurückkommen. Mhm. Wenn ich da jetzt in unser Land schaue, Wohlwollen, die Regierung weiß schon, was sie tut, sage ich mal, da angefangen. Mhm. Aber eben auch bis hin in die Familie oder der Chef oder die Firma weiß schon, also ich verstehe überhaupt nicht, wieso sie diese Änderungen da jetzt vorgenommen haben. Aber ich gehe davon aus, die wissen schon, was sie tun. Die wollen nicht diese Familie, diese Firma in den Ruin treiben oder so etwas. Und ich werde vermutlich auch nicht den besseren Durchblick haben. Also dieses Wohlwollen was hat mein Sohn und meine Tochter oder was, was ich gerade zu mir gesagt, kann ja wohl nicht wahr sein. Wohlwollen, ja, das habe ich vermutlich, die hat das vermutlich anders gemeint, da muss ich nochmal nachfragen. Mhm. Dieses Wohlwollende oder Nachbarn, was ist die da gemacht haben, also das kann ja wohl nicht der Ernst sein und so.
Also das schließt nochmal beim Thema Transparenz an. Ich kann natürlich erwarten, dass andere immer transparent agieren und als Führungskräfte ihre Handeln nachvollziehbar machen. Also großer Change-Prozess, Umstrukturierung in der Abteilung, Mitarbeiter müssen plötzlich einen neuen Job machen, Kompetenzen werden beschnitten und dann ist es immer leicht zu sagen, Mensch, die sind schuld. So, als Mitarbeiter ist aber dann auch die eigene Verantwortung, wenn ich etwas nicht verstehe, nachzufragen.
Absolut.
Also nicht das eigene Kopfkino anzuschmeißen und zu sagen, Mensch, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich denke mir jetzt mal aus, warum das so sein könnte.
Und es ist gegen mich?
Genau, das sind ja meistens keine Komödien, sondern Tragödien, die dann im Kopf gesponnen werden, sondern aktiv nachzufragen. Also auch da sich selbst in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, wenn mir jemand nicht erklärt, warum das hier gerade so ist, wie es ist, dann frage ich doch mal nach.
Ja.
Weil ich gehe grundsätzlich erstmal davon aus, dass es gute Gründe gibt, warum Menschen das tun.
Genau.
Und ich persönlich bin immer ein Freund davon, aktiv nachzufragen. Also meine Formulierung, gerade wenn es, wie soll ich sagen, wenn es ein bisschen knistert, und zwar nicht auf die schöne Art in Beziehungen, dann ist es immer gut zu sagen, du, die Geschichte, die ich mir gerade erzähle, ist folgende. Und ich bin sicher, du hast gute Gründe, warum du das gerade tust. Deswegen wäre meine Bitte, magst du es vielleicht einfach nochmal erklären?
Ja.
Und dann ergeben sich manchmal Geschichten, wo man denkt, darauf wäre ich nie gekommen, aber es macht total Sinn. Anstatt, dass sich beide irgendwie Geschichten erzählen, die mit der Realität wenig zu tun haben und dann der Konflikt eigentlich vorprogrammiert ist.
Dieses, das habe ich doch gar nicht gesagt, mein Gott, ich wünschte, da wäre ein Band mitgelaufen oder man hätte ein Video gedreht und so. Das beweist so, anstatt gleich zu fragen, wie ist das bei dir angekommen?
Mhm.
Und dann erzählt er das, macht es vielleicht auch noch von der Stimme her nach, wie man... So habe ich das nicht gemeint. Mhm. So hab, und hat sofort die Möglichkeit, das klarzustellen. Also das ist da, glaube ich, eine sehr abkürzende Frage. Wie ist es bei dir angekommen?
Mhm. Und ich habe auch ein praktisches Beispiel. Ich hatte vor 2-3 Wochen eine Situation mit einer Freundin, die hatte mich gebeten, zu jemand anderem zeitweise wenig Kontakt zu haben.
Die hatte dich gebeten, genau, dass du zu einer dritten Person bitte nicht mehr so viel Kontakt hast.
Genau. Hintergrund war, die dritte Person war kurzfristig erkrankt und der ging es nicht gut. Und meine Interpretation war direkt wohlwollend, nämlich, okay, die möchte diese Person gerade schützen, die hat gerade wenig Kapazität. Und vor 2 Wochen sprach diese Freundin das dann nochmal an und sagte, oh, sag mal, wie ist denn das eigentlich bei dir angekommen und so? Ich habe mir nachher Gedanken gemacht, nicht, dass du denkst irgendwie, ich will nicht, dass ihr da miteinander sprecht. Und dann musste ich echt lachen am Telefon und sagte, ey, worüber du dir alles Gedanken machst? Ja, ich habe überlegt, wie hätte ich denn dann reagiert, wenn mir jemand sowas sagt?
Mhm.
Ich so, du, ich kann dir ganz einfach sagen, was ich gedacht habe. Ich habe dir erstmal grundsätzlich Wohlwollen unterstellt. Dass du nämlich gedacht hast, für diese Person, die gerade krank ist, ist das gerade einfach viel, so viel Kommunikation auf einmal, das kann die vielleicht gar nicht handeln. Und insofern hast du das gesagt und ich habe das abgehakt. Für mich war das damit aus der Welt.
Du hast es unter Fürsorge.
Total. Und ich merkte aber, dass mein Gegenüber plötzlich ins Strauchern kam und sagte, ah ja, okay, gut. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Und dann war mein Kommentar, weißt du, wenn ich mich das auch nur gefragt hätte, hätte ich zum Hörer gegriffen, dich angerufen, hätte gesagt, sag mal, wie sieht denn das aus? Ich stelle mir gerade die Frage, warum hast du das eigentlich gesagt? Aha. Und ganz häufig, und das erlebe ich viel in Beziehungen jeglicher Art, im Job, aber auch im Privatleben, ich unterstelle grundsätzlich Wohlwollen und ich fahre damit sehr gut. Was nicht heißt, dass ich nicht auch mal enttäuscht werde. Ja, wo wir vielleicht auch bei einem wichtigen grundsätzlichen Thema sind, wie gehen wir mit Enttäuschung um?
Ja.
So, Enttäuschungen sind Wahrheiten mit Verspätung.
Ach, was ist das denn für ein schöner Satz?
Sie nehmen uns ein Stück der Täuschung und sie bringen uns der Wahrheit ein Stück näher.
Ja.
Und ich sag mal, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, das halte ich nicht für besonders klug.
Nee.
Aber wenn wir enttäuscht werden, lernen wir ganz viel über uns und über unser Gegenüber. Und manchmal ist es ja auch einfach so, Vertrauen entsteht, wenn Erwartungen erfüllt werden. Manchmal sind einfach auch unsere Erwartungen an unser Gegenüber zu groß. Und wenn die zu hoch sind und unser Gegenüber das nur mit Mühe und Not oder gar nicht erreichen kann, ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Und sich auch das immer wieder bewusst zu machen, das hat Enttäuschung haben natürlich auch etwas mit unserem Gegenüber zu tun. Aber ganz häufig auch mit uns und den Erwartungen, die wir an unser Gegenüber stellen.
Ja. Ich weiß nicht, haben wir eigentlich alle Einzelpunkte, die mir ganz wichtig sind, dass wir die alle einmal komplett haben? Und dann würde ich eben gerne auch gucken, was genau machen wir bitteschön in unserem Leben, in unserem Land, damit wir möglichst ab morgen schon zu den glücklichsten Ländern gehören, die vertrauen können.
Also wir haben noch nicht alle. Ich setze vielleicht noch mal ganz kurz bei Unterstützung an, weil das einfach ein sehr schönes Beispiel ist, warum das in anderen Ländern leichter und besser läuft und vielleicht auch ein etwas überraschendes Beispiel. Denn die Dänen sind absolute Weltmeister in puncto Unterstützung. Nicht nur, dass die einen enorm hohes soziales Engagement haben.
Ja.
Also soziales Engagement ist ja Arbeit, für die ich nicht bezahlt werde.
Genau.
Ganz simpel. Sondern auch, dass die Dänen gerne Steuern zahlen.
Ja, das habe ich gelesen. Da dachte ich, da kriegt hier bei uns jeder Schluckbeschwerden. Ich denke, das kann nicht sein. Das grenzt ja schon ein bisschen an Naivität. Das macht keinen Sinn. Und sowas alles. Ja, ich kann mir viele Argumente da draußen schon vorstellen.
Also Punkt 1, wir dürfen Steuern zahlen. Warum? Weil wer nicht viel verdient, also wer unter 12.000 Euro im Jahr verdient, der muss gar keine Steuern zahlen.
Ja, das haben wir auch mal gefragt.
So.
Genau.
Und
willst du das?
Und je mehr Steuern wir zahlen, desto mehr verdienen wir.
Ja.
Die Dänen haben eine sehr besondere Art, auf Steuern zu gucken. Die betrachten Steuern nämlich als Investition in die Gemeinschaft. Das heißt, die Dänen denken, wer viel hat, trägt viel zur Gemeinschaft bei und wer weniger hat, der trägt eben weniger zur Gemeinschaft bei. Und so ist es, dass man in Dänemark bis zum Alter von 18 Jahren viele Dinge kostenlos machen kann, die so zum kulturellen Leben gehören, wie das Gehen in Parks oder in Konzerte oder teilweise auch der Besuch von Schwimmbädern oder das Ausleihen eines Fahrrads. Die Dänen möchten, dass die kulturelle Teilhabe für junge Menschen eben nicht vom Portemonnaie der Eltern abhängt, sondern dass man das unabhängig davon tun kann. Und die haben eben dieses Wohlwollen ihren Mitmenschen gegenüber, also der Gesellschaft gegenüber. Und das ist sicherlich etwas, was wir von den Dänen lernen können.
Also bei uns gibt es ja auch viele kostenfrei, das wird aber da vielleicht auch so sein, ich weiß jetzt gerade gar nicht, Universitäten kostenfrei.
Ja,
und
nicht
wenn
nur
man
das.
Weiß von Amerika, was die an Studiengebühren da und sowas alles
in sind. Dänemark bekommt jeder BAföG und zwar unabhängig vom Einkommen der Eltern.
Ja.
Jeder, der studieren möchte, bekommt so viel Geld, dass er davon studieren kann.
Ja.
Ja, nicht auf sehr großem Fuß leben, aber
nee,
es reicht.
Ja, also für die privaten Sachen. Also er muss das nicht als Studiengebühr zahlen. Ne? Also da gibt es bei uns auch eine Menge, aber deswegen zahlen wir trotzdem nicht gerne Steuer, auch wenn uns das vor Augen steht, dass wir damit einen ganz tollen Komfort auf dem Gebiet haben. Wie können wir das denn mal in uns, wo können wir denn da, wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter, dass wir den umlegen können? Und
den gibt es nicht. Da muss ich dich jetzt wirklich enttäuschen. Es gibt nicht diese eine Sache, die wir anders machen und plötzlich haben wir alle vertrauensvolle Beziehungen. Es gibt auch nicht dieses eine Seminar, was sich Führungskräfte häufig wünschen und plötzlich haben wir eine Unternehmenskultur, in der Vertrauen an oberster Stelle steht.
Ja.
Punkt eins, es geht nicht um 100% Vertrauen. Es geht um eine ausgewogene Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle in all dem, was wir tun und den Regler ein bisschen mehr zum Vertrauen hin zu verschieben. Damit die Leute noch ein bisschen neue Dinge im Buch erfahren können und wir trotzdem neugierig machen, fangen wir vielleicht mal, insgesamt sind das ja 9 Vertrauensfaktoren, vorne an. Ich nenne den Vertrauensfaktor und gebe vielleicht auch einen kleinen Tipp, was können wir tun. Also Vertrauensfaktor Nummer 1 ist Verschwiegenheit.
Ja.
Also nicht Dinge zu erzählen, weiter zu erzählen, um sich wichtig zu machen oder um Eindruck zu schinden, sondern wirklich sehr sorgsam mit dem umzugehen, was uns Menschen anvertrauen. So, Fakt ist, wir alle tratschen mit Freunden beim Mittagessen oder mit Kollegen in der Kaffeeküche oder abends am Familientisch. Das tun wir einfach. Wir sind soziale Wesen, wir tauschen uns aus. Tratsch an sich kostet uns Vertrauen. Denn wenn wir schlecht über andere Leute reden, dann kostet das nicht nur uns selbst Vertrauen und beschädigt die Beziehung zu den Menschen, die uns gerade zuhören, sondern auch zu allen Menschen, die davon erfahren. Klar, wenn Herr Müller schlecht über Herrn Meier redet und wir beide kriegen das mit, dann würden wir Herrn Müller grundsätzlich weniger vertrauen. Und wir würden uns auch fragen, wie redet Herr Müller eigentlich über uns, wenn wir gerade nicht im Raum sind.
Genau.
Das Schöne ist, man hat herausgefunden, es gibt eine Form von Tratsch, die Beziehungen stärkt und Vertrauen stiftet. Und das ist positiver Tratsch. Wenn wir beide jetzt wohlwollend darüber reden, was wir an Herrn Müller mögen, was wir schätzen, was uns begeistert oder was wir toll finden, dann stärkt das nicht nur das Vertrauen zwischen uns. Wohl wissend, wir reden über Herrn Müller.
Ja, ja.
Aber wir nehmen einander natürlich wohlwollend wahr und wertschätzend. Das stärkt unser Vertrauen zwischen uns beiden. Das stärkt aber auch das Vertrauen aller Menschen, die von unserer Unterhaltung erfahren oder die uns jetzt zuhören. Weil, und das ist das Spannende, wir machen Prognosen in die Zukunft aufgrund der Erfahrungen, die wir mit anderen machen. Heißt, wenn sich jemand verschwiegen verhält oder wertschätzend und respektvoll über andere Menschen spricht, dann, und das ist das Spannende, wirkt diese Person auf uns nicht nur vertrauensvoller, sondern auch sympathischer und sogar intelligenter. Und die Frage, die du ja hattest, was können wir aktiv tun?
Ja.
Da wir ja sowieso tratschen, es ist einfach so, können wir den Fokus verändern? Ja? Redet doch bitte über das, was ihr an anderen Menschen mögt, was ihr schätzt, was ihr bewundert, was ihr toll findet.
Ja.
So, denn auch das ist eine Sache der Übung. Unser Gehirn ist wie ein riesengroßer Muskel. Je häufiger wir das tun, desto leichter fällt es uns. Und wir alle wissen doch, wenn uns mal jemand sagt, Mensch, hast du schöne Schuhe oder uns ein nettes Kompliment macht, für was auch immer, dann fühlt sich das gut an.
Ja.
So, das ist der erste Punkt. Beim Thema Ehrlichkeit, ich glaube, das hatten wir eben schon. Also was da hilft, ist ehrlich sein. Also sich selbst zu überprüfen, bin ich wirklich ehrlich? Und die 4 fallen für Ehrlichkeit. Ich wiederhole sie nochmal kurz. Lügen, täuschen, dramatisieren, beschwichtigen, einfach vermeiden. Dann haben wir schon echt viel gewonnen. Der 3. Faktor, auch den hatten wir ganz kurz, ist das Thema Respekt. Also anderen Menschen respektvoll und auf Augenhöhe begegnen.
Ja.
So, was können wir tun? Das Einfachste ist, uns auf das zu konzentrieren, was wir gemeinsam haben und nicht auf das, was uns trennt. Und wir werden immer Dinge finden und anderen eben wertschätzend und freundlich zu begegnen und zwar gerade den Menschen, die nichts für uns tun können.
Ja, Also meine Mutter hatte ein Erziehungsprinzip, Verehrer hießen die ja damals, wenn da die jungen Männer dann möglichst schnell mit denen essen zu gehen und zu gucken, wie gehen die mit dem Personal um.
So eine kluge Frau.
Ja, war sie tatsächlich. War sie tatsächlich. Und also da ist bei mir auch schon mancher durch, also sehr unangenehm aufgefallen, dass da eine Überheblichkeit war. Ich erinnere eine Geschichte im Steak-Restaurant, beschwerte er sich, dass nichts für Vegetarier auf der Speisekarte stand. Also das war mir so unangenehm und ja. Also ja, das ist ein Maßstab.
Vielleicht so eine lustige Anekdote am Rande. Was haben wir noch davon, wenn wir respektvoll sind? Also gerade, falls auch hier Männer zuhören sollten, bitte besonders die Ohren spitzen. Es gibt spannende Studien aus den letzten Jahren, die zeigen, dass Frauen eine Eigenschaft an Männern besonders attraktiv finden. Und das ist, wenn sie wertschätzend und respektvoll mit anderen Menschen umgehen. Und zwar besonders mit Menschen, die sie noch gar nicht kennen. Heißt, fremden Menschen die Tür aufzuhalten oder Trinkgeld zu geben oder jemandem, der obdachlos ist, vielleicht 2 Euro in das Sparschwein zu legen. All das sind Dinge, die einen, insbesondere Männer, sehr attraktiv machen. Weil Frauen natürlich nicht nur darauf gucken, wie sieht jemand aus, sondern auch, dann zumindest, wenn man es mit der Partnerwahl wirklich ernst meint, wie verhält sich jemand gegenüber anderen. Also passt diese Person zu meinem Wertesystem.
Ja, absolut.
Und es gibt ganz lustige Studien dazu, wie man erforscht hat, was Männer wirklich attraktiv macht. Und respektvoller Umgang mit anderen Menschen ist einer der wichtigsten Aspekte überhaupt. Ich glaube, das unterschätzen wir manchmal.
Ja, das war mir so ausgesprochen auch noch nie begegnet. Aber da kann ich nur zustimmen. Das ist also für mich auch ganz wichtig, also zum Chef nett zu sein. Und da, ach nein, und hier und was weiß ich alles, ist eine Sache. Mhm. Ne? Aber wie man zu denen, von denen man nichts hat sozusagen, wie man damit oder denen umgeht, das ist schon ein Riesenunterschied. Mhm. Ja.
Vertrauensfaktor Nummer 4 ist an der Stelle Transparenz, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben. Da die Frage, was kann ich tun? So eine Kombination aus Transparenz und Neutralität ist wohlwollend sein und anderen grundsätzlich eine gute Absicht unterstellen.
Ja.
Und gleichzeitig, soweit man denn kann und möchte, das eigene Handeln nachvollziehbar zu machen. Und zwar nicht erst, wenn jemand uns fragt, warum hast du das gemacht, sondern Menschen auf der Reise der Entscheidung mitzunehmen.
Ja, schön.
Dann ein ebenfalls ganz wichtiger Punkt ist dann Nummer 5, über die haben wir noch nicht gesprochen. Eng verknüpft mit Ehrlichkeit ist Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit an dieser Stelle meint eine Kombination aus Loyalität und Integrität. So, zwei Worte, die wir ab und zu mal benutzen und ganz häufig, glaube ich, gar nicht so richtig greifen können. Deswegen mache ich das nochmal.
Ja.
Loyalität bedeutet, ich unterstütze jemanden in dem Glauben oder wohlwissend, dass das für mich auch negative Konsequenzen haben kann. Also ich stärke jemandem den Rücken, beispielsweise als Führungskraft, einem Mitarbeiter, wohlwissend, dass der Mitarbeiter sich gerade vielleicht in Schwierigkeiten bringt. Mhm. Aber ich tue das, weil mir meine Leute wichtig sind.
Und das ist Loyalität.
Das ist Loyalität. Mhm. Andere Menschen zu unterstützen, also denen beizustehen, auch wenn das für uns selbst negative Konsequenzen oder Unannehmlichkeiten mit sich bringen kann. Mhm. Ja, stehe ich einer Freundin bei, die sich gerade mit jemandem in der Clique streitet? Stehe ich ihr bei, auch wenn ich dann Gefahr läufe, dass jemand anders vielleicht mich gerade irgendwie doof findet?
Ja.
Oder tue ich so, als wäre ich neutral? So, und die Quintessenz ist, auch das zeigt die Forschung, ganz häufig verhalten wir uns ja dann neutral, weil wir mit keinem Ärger haben wollen. Die Forschung zeigt aber, wenn wir uns wenn wir uns in einem Streit, in den eine Freundin von uns involviert ist, wenn wir uns da neutral verhalten, bewertet unsere Freundin das ganz oft als Verrat, auch wenn es genau genommen keiner ist. Aber die fordert Loyalität ein.
Ja.
Und
ich kann das auch nachvollziehen.
Wenn wir uns schon neutral verhalten, dann sollten wir zumindest sagen, warum wir das tun. damit unser Gegenüber uns auch unser Wohlwollen auch erkennen kann. Ich finde, es ist völlig okay zu sagen, ich bin neutral, ich bin die Schweiz, ich möchte da keine Stellung zu beziehen, aber auch deutlich zu machen, warum wir das tun.
Also mir fallen gleich so Beispiele ein. Früher waren Ehepaare befreundet, eins lässt sich scheiden. Mhm. Und zu wem tendiert der jetzt? Also ja. Da ist der noch Verheiratete plötzlich in einer Situation, wo er sich gerne neutral verhalten möchte, weil er mit der anderen Seite auch noch befreundet sein möchte. Also er hat sich ja mit keinem zerstritten, nur die Eheleute sind zerstritten. Mhm. Und er denkt, er kann also diese Freundschaft mit beiden aufrechterhalten und möchte deswegen neutral sein. Mhm. Ich glaube, das geht nicht wirklich. Also ich habe da nicht so tolle Beispiele, wo das dauerhaft gelungen ist, dass die dann weiter mit beiden befreundet sind. Also
ich würde sagen, alles, was wir tun oder was wir lassen, hat einen Preis. Und wenn ich mich dafür entscheide, keine Stellung zu beziehen, zahle ich auch dafür einen Preis. Also die Frage ist, was ist der Preis? Vielleicht klappt es mit der Freundschaft zu beiden. Mhm. Vielleicht klappt es aber eben auch mit der Freundschaft zu beiden nicht, weil keine Stellung bezogen wird.
Ja, das kann dann auch sein. Ja, aber wie du auch gerade sagtest, derjenige fühlt sich dann abgelehnt. Mhm. Obwohl der, sagen wir mal, es ist der anderen Person gelungen, neutral zu sein, hat sich da nicht eingemischt, hat auch nicht irgendwie sonst so Verstehen gegeben, dass er eine Seite doch ganz klar mehr versteht. Und trotzdem fühlt er sich dann von dieser Person im Stich gelassen. Er erwartet die Unterstützung. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen.
Total.
Dass wir so reagieren.
Und der zweite Aspekt von Aufrichtigkeit ist die Integrität. Und das ist einer der wichtigsten Aspekte, wenn wir gute, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen wollen. Integrität heißt nichts anderes als tun, was wir sagen. Denn, das liebe ich einfach so sehr, weil das so gut auf den Punkt bringt. Autor des Zitats kenne ich tatsächlich gar nicht. Worte sagen, wer jemand gerne wäre. Und Taten zeigen, wer jemand wirklich ist.
Wunderschön.
So, also es gibt einen Poetry Slam, den ich ab und zu in meinen Keynotes halte. Der heißt, Taten sprechen lauter als Worte. Weil am Ende interessiert uns nicht, was jemand ganz oft gesagt hat, sondern wir bewerten Menschen nicht anhand derer Worte, sondern anhand deren Verhalten.
Das ist auch bei Eltern und Kindern so, denen kann ich was ich predigen. Mhm. Und wenn ich das selber nicht vorlebe, ist das wie nicht gesagt.
Also dieses handle ich nach den eigenen Maßstäben, verlange ich von anderen nur das, was ich selber auch vorlebe. Mhm.
Walk the talk, ich mag diesen.
Total.
Ja, das. Das müsste also im Businessleben, glaube ich, auch noch mehr deutlich werden, dass es nichts nützt, da irgendwelche, was weiß ich, auch Schreiben rauszubringen oder wir verpflichten uns jetzt zu diesen Werten oder.
Code of Conduct. Es ist auch völlig irrelevant, welche Werte nett gerahmt neben der Herrentoilette in der Führungsetage hängen.
Ja.
Ich muss dann immer wirklich schmunzeln, wenn ich gefragt werde, wenn ich Unternehmensentwicklungsprozesse begleite, sollen wir Ihnen unsere Unternehmenswerte zuschicken? Nein, danke. Ja, aber wir haben auch eine ganz schöne Broschüre. Vielen herzlichen Dank, ich schaue mir das lieber intern an.
Ja, genau.
Heißt, wenn ich mit denen ins Betriebsrestaurant gehe, wie die Menschen sich in Terminen begegnen, das sagt viel mehr über die Unternehmenskultur aus, als irgendein hoch schick designte Broschüre einer Werbeagentur.
Ja, ja.
So, ich muss mal eben gucken.
Empathie haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt.
Genau, sind wir bei Empathie, bei Nummer 8. Empathie heißt, also wir kennen das alle als Einfühlungsvermögen. Mhm. Ich habe in meinen Forschungen 3 unterschiedliche Aspekte von Empathie gefunden. Ich kürze es jetzt mal ab, wer möchte, kann ja auch tiefer im Buch einsteigen.
Genau, absolut.
Empathie bedeutet sich in den anderen hineindenken, hineinfühlen und das ist dann dieser dritte Aspekt, der häufig, ich glaube, untergeht im Alltag, nicht nur sich in jemanden hineindenken und hineinfühlen, was durchaus anstrengend ist, sondern auch aktiv zu sein und dann Hilfe anzubieten, also diesen letzten Schritt zu machen, der Zeit, Energie und Nerven kostet.
Darf ich da eine Zwischenfrage stellen?
Klar.
Denn dafür werde ich angeschossen. Ich behaupte ja, die Wirtschaft wird, und das begründe ich dann mit Empathie, wird weiblich. Weil Gefühle, also wie ist unser Arbeitsklima, ist Thema Nummer 1 bis 3, also weltweit in Konzernen und so. Und dann sage ich immer, wir sind uns doch einig, dass Empathie und Gefühle die Domäne der Frauen sind. So, jetzt kriege ich natürlich Zuschriften, kannst du dir vorstellen. Nein, wir Männer sind auch und so. Ich sage mal, Leute, wir feiern so sehr männliche Eigenschaften wie durchsetzungsstark und was weiß ich alles. Können wir bitte auch mal weibliche Eigenschaften feiern, ohne dass sich ihr jetzt auf die Füße getreten fühlt? Ja, ihr seid auch empathisch, ganz ohne Frage. Aber wer stellt dann, wenn es ernst wird, den Suppentopf vor die Tür? Ist dann immer das, dieses Handeln, dieses Wer ist es denn, der sich nachher daneben hockt und so etwas? Okay, gibt es auch bei Männern, aber ich behaupte mal, das ist schon eine Eigenschaft, die wir den Frauen so ein bisschen mehr ausgeprägt vielleicht zuschreiben dürfen. Also, und insofern fand ich das sehr schön, dass du es überhaupt so, so dreigeteilt machst. Mhm. Also das war mir vorher auch nicht so bewusst, dieses Denken. Mhm. Ne? Also ja, das kann ich nachvollziehen, dass es dem jetzt gerade schlecht geht. Fühlen, mitfühlen und dann eben auch die Handlung daraus ableiten. Ne? Also das, das sind schon wirklich drei ganz unterschiedliche Bereiche. Mhm. Und
also ich möchte gerne auf zwei Arten antworten. Punkt 1, diese drei Bereiche machen zusammen Empathie aus. Und alle drei Bereiche sind wichtig.
Ja, ohne Frage. Und drei kannst du, glaube ich, nicht haben, wenn du eins nicht hast. Ne? Du musst es schon erstmal begreifen, was da abläuft und so. Und
genau. Um wirklich aktiv jemanden zu unterstützen, muss ich schon wissen, entweder was braucht der.
Ja.
Im besten Falle zu wissen, wie geht es dem gerade? Wie fühlt er sich?
Mhm.
Was braucht er? Und dann aktiv Hilfe anzubieten.
Ja. Ja.
Ich war kürzlich auf einer Veranstaltung, wo von jemandem im Publikum die steile These gebracht wurde, Empathie ließe sich nicht lernen. Und das Schöne ist, die Forschung zeigt uns Gegenwärtiges. Also Empathie lässt sich lernen. Wer tiefer einsteigen möchte, es gibt ganz wunderbare Studien vom deutschen Max-Planck-Institut. Ich glaube, es war Friedrichshafen, ich kann es gerade nicht nachgucken. Studien gibt es auch in meinem Buch dazu, die zeigen konnten, Empathie, also dass sich in andere Leute hineindenken, sich in andere hineinfühlen und auch dann praktische Hilfe anbieten, lässt sich lernen. Du sagst, die Unternehmenswelt wird weiblicher. Ich würde das gar nicht auf Männer oder Frauen reduzieren, sondern vielleicht eher, ich sage das immer ein bisschen anders. Ich sage, gute Führungskräfte sind heute vor allem eins, gute BeziehungsgestalterInnen. Sie sind in der Lage, emotional stabile, stärkende und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, die uns, ja, was wir gerade eben so besonders brauchen, Sicherheit, Orientierung geben und auch auf Vertrauen basieren. Und dafür ist Empathie enorm wichtig. Ich kenne ganz großartige Männer, die hochempathisch sind. Und ich kenne auch ganz großartige Frauen, die sehr unempathisch sind.
Ja, ganz ohne Frage, ganz ohne Frage. Hier gehe, also ich verallgemeine ja dann enorm. Und weiß, dass damals Stephen Hawking, schon sehr lange her, hörte ich einen Vortrag von ihm, das Überleben der Welt wird davon abhängig sein, nee, das Überleben der Menschheit wird davon abhängig sein, wie empathiefähig sie ist. Da habe ich damals gedacht, oh, es könnte wirklich eng werden. Ne? So, und dann kriegte ich eben mit, dass das letztendlich jetzt die Rettung der Wirtschaft ist, dass sie sagen, da hinein müssen wir investieren. Also die Schrauben weiter andrehen und noch weiter und noch weiter, macht keinen Sinn. Und das hat mich aufatmen lassen. Das hat mir also schon gezeigt, Gott sei Dank, wir sind da auf dem richtigen Wege und das macht Mut.
Also man kann das lernen und ich kann ganz klar sagen, es lohnt sich.
Empathie, also darf ich mal eine ganz freche Frage, kann das auch Herr Trump lernen? Kann das auch Herr Trump lernen?
Der kann das auf jeden Fall lernen, weil er ist ein menschliches Wesen, auch wenn das andere vielleicht ihm absprechen würde.
Ja.
Ich glaube, er möchte das gar nicht lernen, weil viele Dinge können wir, wollen sie aber nicht. Und um Empathie wirklich zu lernen, braucht es den Wunsch und die Bereitschaft dazu. Und ich glaube nicht, dass er das dazu für sich gehört. Als nee, sinnvoll
erachtet. Den können wir auch wieder vergessen, weil ich mag dem gar keine Zeit hier einräumen.
Was ich ganz schön finde, ja. Vielleicht eine für alle jetzt, die uns hier zuhören und die sagen, Mensch, so, ich möchte auch noch ein bisschen an meiner Empathie arbeiten oder lernen. Das kann man auf eine ganz zauberhafte Art und zwar sogar vom Sofa aus. Dieses sich in andere Menschen hineinfühlen, das Mitfühlen, das, ich kürze das mal ganz doll ab, dieses Mitfühlen entsteht dadurch, dass unsere Spiegelneuronen, also unsere Neuronen im Gehirn, quasi die Emotionen unseres Gegenübers spiegeln. So, und das können wir auch ganz wunderbar mit Filmen. Also im Idealfall sucht ihr euch einen Film raus, in dem viel gelacht wird, in dem vielleicht auch ein bisschen andere Emotionen unterwegs sind. Aber in diesen Zeiten würde ich immer einen Film mit Happy End empfehlen. Und sucht euch eine Person in diesem Film raus, einen Protagonisten, einen Hauptdarsteller, wo ihr sagt, so, auf diese Person konzentriert ihr euch und versucht euch wirklich innerhalb des Films in diese Person hineinfließen zu lassen und zu fühlen, was diese Person fühlt. Also wirklich bewusst.
Aber das machen wir doch eigentlich automatisch, oder nicht? Also ich mache das beim Buchlesen, ich gucke jetzt nicht fern. Ich behaupte, jeder, der fernsieht, ich kenne nämlich welche, die Hau und Stech und sowas alles gucken, die schärfsten Krimis, wo ich sage, das geht nicht spurlos an euch vorbei. Doch, ich sitze hier nur und so. Ich sage, Leute, können wir alles Mögliche erzählen. Hast du schon mal Männer vom Fußballspiel vom Fernseher gesehen? Ne? Also das geht bei denen durchs Blut. Und ich halte das für erwiesen.
Ich finde das ganz schön, dass wir dass wir sogar, während wir auf einem Sofa sitzen und einen Film oder eine Serie unserer Wahl sehen, indem wir uns bewusst nochmal in diese Person wirklich konkret hineinversetzen und versuchen, und jetzt kommt der Unterschied, wenn du ein Buch liest, wirst du wahrscheinlich dich in diese Person hineindenken.
Mhm. Genau.
Aber wirst du jede Grimasse dieser Person nachvollziehen? Wirst du, wenn die Person sauer ist in dem Buch, auch sauer werden? Wirst du deine Mimik, deine Gestik, deine Körperhaltung anpassen? Wahrscheinlich nicht.
Wenn wir, ich habe ja meine eigenen Bilder im Kopf. Mhm. Das finde ich sehr wichtig bei diesem ganzen Spiel.
Und deswegen eignet sich Fernsehen einfach deutlich besser, um Empathie zu trainieren, als Bücher, weil wir dann eine Person auf dem Display oder auf dem Bildschirm sehen, deren Mimik und Gestik wir versuchen nachzuahmen. Und das nennt man auch Mimikresonanz, wenn wir also bestimmte Gesichtsausdrücke haben, das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir die Mundwinkel nach oben ziehen und das ungefähr 60 Sekunden machen, schüttet unser Körper tatsächlich Glückshormone aus.
Ja, das habe ich bei Vera Birkenbiel mal gehört, das fand ich unglaublich. Also,
und deswegen können wir tatsächlich, während wir einen Film gucken und quasi Gesichtsakrobatik machen, also oder Gesichtspantomime, das Nachahmen, können wir tatsächlich unseren Empathiemuskel trainieren. Und deswegen sage ich auch bewusst, sucht euch einen Film mit einem Happy End und schönen Emotionen.
Ja.
Wer von euch Lust hat, teilt gerne eure Erfahrungen. Ja? Schreibt sie in den Kommentare, uns. Weil mich auch immer interessiert, was macht es mit euch?
Ja. Ja, also auch schickt den Podcast auch weiter zu Freunden, die also auch der Meinung sind, ich kann nicht einsehen, wieso Dänemark, Schweden oder was weiß ich, Niederlande, Schweiz, Länder sind, wo man deswegen glücklicher ist, weil man vertrauen kann und hier jetzt doch ganz viel aufgefächert wird. Was gehört dazu? Was kann ich da selber machen? Und dann kann man natürlich auch in das Buch schauen. Vertrauen kann jeder Eva Schulte Austrum. Und das ist die Vertrauensexpertin Deutschlands. So wird sie dargestellt und Wirtschaftspsychologin und hat sich da wirklich reingekniet. Du hast uns so wunderbar an die Hand genommen. Ich möchte es jetzt hier gar nicht unbedingt abkürzen. Bei uns kann ja immer jeder aus dem Podcast aussteigen, wenn es ihm zu lang wird. Ich bin mir schon bewusst, dass das eine lange Folge ist. Aber ich fand es so wichtig, dass das mal alles nachvollziehbar ist und erklärbar und was man machen kann. Und auf der Webseite findet man natürlich sehr viel, wer mit dir arbeiten will, wer als Unternehmen auch klar begriffen hat, dass das die Themen der heutigen Zeit sind, die einen voranbringen. Die,
also vielleicht nochmal so abschließend.
Ja.
Ich erlebe es immer wieder, dass Führungskräfte, Vorstände, CEOs, Aufsichtsräte sagen, ja, was habe ich denn genau davon, wenn ich eine Vertrauenskultur habe?
Ja.
So, das ist ganz einfach. Wenn Unternehmen eine Kultur haben, in der Vertrauen herrscht,
ja,
dann haben sie Menschen, die morgens motiviert aufstehen,
genau,
die gerne arbeiten, die freiwillig Verantwortung übernehmen,
ja,
die über Probleme des Unternehmens unter der Dusche nachdenken und mit Lösungen zurückkommen, die über sich selbst hinauswachsen und die fast jeden Tag bereit sind, eine Extrameile zu gehen. Und dann ist Erfolg eines Unternehmens nur eine logische Folge. Nicht, weil man die Daumenschrauben anzieht,
nee,
nicht, weil man strenger wird oder kontrolliert, sondern weil man ein Umfeld schafft, in dem Menschen die beste Version ihrer selbst sein können.
Ja, und auch tatsächlich so viel mehr Leistung erbringen können. Also ich meine, die Gallup-Studie zeigt es ja jedes Jahr. 146 Milliarden Euro verliert die deutsche Wirtschaft jedes Jahr, weil Mitarbeiter innerlich gekündigt haben oder Dienst nach Vorschrift machen. Da gibt es ja auch nochmal so Einzelzahlen. Dann fasziniert mich immer, dass ich glaube 96 oder 97% aller Führungskräfte glauben, sie sind gute Führungskräfte. Und über 80% der Menschen, die kündigen, sagen, ich kündige nicht den Job in der Firma, ich kündige wegen meiner Führungskraft.
Genau.
Und da denke ich immer, ups, kann es da sein, dass es ein Kommunikationsproblem gibt?
Menschen verlassen keine Unternehmen, die verlassen Führungskräfte,
ja,
denen sie nicht vertrauen.
Ja, genau.
Wenn man sich die Gallup-Studie genau anschaut und ein Deep Dive in die Forschung macht, dann sieht man, der Hauptgrund, warum Mitarbeiter mit ihren Führungskräften unzufrieden sind, ist das fehlende Vertrauen in den direkten Vorgesetzten.
Ja.
Und da kann man was tun.
Absolut.
Das ist ja keine Hexenwissenschaft und da darf man ein bisschen Zeit und Energie investieren. Denn ich erlebe das ganz häufig, dass Unternehmen super viel Geld, Zeit und Energie in das Gewinnen der so wichtigen Fach- und Führungskräfte stecken. Und das ist super. Ich würde mir nur wünschen, dass sie mindestens genauso viel Geld, Energie und Ressourcen in das Halten dieser Menschen stecken. Und das heißt eben, eine Kultur zu gestalten, in der sich Menschen grundsätzlich wohlfühlen und ihr Bestes geben.
Ja, und das kommt ja auch wieder dem Unternehmen zugute. Also meinetwegen dürfen die egoistische Gründe haben. Die müssen nicht wie Mutter Teresa sagen, wir wollen hier jetzt bessere Menschen sein und so etwas, sondern nee, sie kriegen mehr, besseren, intensiveren, größeren Output von ein und derselben Person. Ich merke es bei mir selber, manchmal flutscht die Arbeit nur so vom Tisch und manchmal brauche ich die doppelte Zeit oder so. Und woran liegt das? Das ist meine Einstellung dazu und wie das so zu laufen hat und wie es gehen kann und wie erschöpft ich bin. Da kommen ja viele Punkte zusammen und ja, das ist also, finde ich, ganz normale Betriebswirtschaft, wenn man da investiert. Also
Vertrauen ist eine gute Investition.
Ja, absolut.
Und zwar egal, ob im Privatleben oder im Job.
Ja, absolut. Eva, ich danke dir so, so sehr. Gibt es noch etwas, was du uns mit auf den Weg geben möchtest, was hier jetzt noch nicht angesprochen wurde und wo du der Meinung bist, das muss hier jetzt gerade noch raus?
Ich würde sagen, wir haben die Leute mit auf eine spannende Reise um die Welt auf den Spuren von Vertrauen genommen. Und alles Weitere gibt es natürlich dann im Detail und mit vielen tollen Geschichten und Anekdoten zum Anlesen oder zum Anhören. Denn das Buch gibt es auch mittlerweile als Hörbuch.
Wundervoll. Und auf deiner Webseite geht's weiter und man kann dich engagieren, dass du denen zur Seite stehst und ihnen da weiterhilfst. Ich danke dir so sehr, dass du gekommen bist und wir hier zusammensitzen und das mal alles aufgebröselt haben. Danke dafür. Euch alles Liebe da draußen. Tschüss.
Es war mir eine Freude. Vielen Dank.